Millanton meets Bundesliga. Unsere große Vorschau auf die Saison 2024-25.
Was für ein 3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Endlich ist es soweit. Der FC St. Pauli ist zurück in der Bundesliga. Für den Millanton ist das eine Premiere. Und so spricht Yannick in 19 Episoden mit Fans der anderen Bundesligisten, dem Team des VDS NDS und unserem Taktikexperten Tim. Viel Spaß!
Wir kommen zum VfL Bochum. Es ist einige Zeit her, dass wir uns begegnet sind und ich darf auch eine neue Stimme für den VfL begrüßen. Moin Lennart.
Moin Yannick, grüß dich. Grüße nach Hamburg.
Ja. Grüße ins Ruhrgebiet, würde ich sagen. Und wir starten einfach mal mit einer kleinen Vorstellung deiner Person. Wer bist du? Was machst du sonst so? Und warum ist es bei dir der VfL Bochum?
Gerne. Ja, wie schon gesagt, ich bin der Lennart. Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin gebürtiger Bochumer, war immer hier, bin immer gerne hier, werde immer hier bleiben. Bin Sozialarbeiter und arbeite in der sozialpädagogischen Familienhilfe. Da scheffel ich mir so ein bisschen meine Kohle zusammen, die ich dann auch gerne beim VfL wieder reinvestiere. Der Grund, dass wir hier sprechen, ist, dass du ja bei uns beim 1848-Blog angefragt hast. Für den schreibe ich seit letzter Saison. Das war eigentlich eine ganz schöne Sache. Also das Schreiben war immer so ein bisschen schon ein Hobby von mir, was ich aber nie so ganz umgesetzt habe. Und letzte Saison vor einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund kam es dann bei einem Bierchen dazu, dass ich da wen getroffen und kennengelernt habe. Und der dann sagte, ja, dann schick uns doch mal einen Artikel. Das ist der Sebastian, der schreibt auch bei uns mit. Und so kam dann eins zum anderen. Und deswegen bin ich jetzt da für den Blog aktiv. Habe die letzte Saison immer gerne Artikel und Beiträge geschrieben, auch mal einen Podcast aufgenommen. Deswegen bin ich heute hier und freue mich, dass du mich eingeladen hast. Zu der Frage, warum es der VfL ist, die hat sich für mich 2005 relativ selbstredend beantwortet. Ich war da 13, 14 Grad die Ecke und ein Bekannter hatte eine Karte für einen Stehplatz für die Ostkurve bei uns übrig fürs Heimspiel gegen Freiburg und ich bin mitgegangen und es hat mich direkt voll abgeholt, ne? Und seitdem bin ich mehr oder weniger regelmäßig da, bin unheimlich leidenschaftlich dabei. Ich finde, dass der VfL hier bei uns eine Charakterangelegenheit ist zwischen den ganzen großen Vereinen, die wir um uns rum haben, Schalke, Dortmund und so weiter. Und so hat sich eins zum anderen aufgebaut, ne? Man hat in den Jahren, jetzt sind es ja fast schon 20, viele Leute kennengelernt. Es ist sehr verbindend, es ist eine große Community entstanden. Und für mich ist und bleibt der VfL einfach eine riesige Leidenschaft.
Okay, zum VfL selber kommen wir ja nachher auch noch. Und ja, es ist ja manchmal so, dann packt es ein und dann kommt man immer mehr rein, lernt die Leute kennen und so. Ja, werden wir auf jeden Fall auch deinen Blog und euren Podcast auch verlinken in den Shownotes, dass die Leute da mal reinhören und reinlesen können. Genau, dann schauen wir doch mal ein bisschen in die Vergangenheit. Man ist sich schon 37 Mal begegnet tatsächlich. Davon stehen 13 Siege für den FC St. Pauli zu Buche, 15 Unentschieden, 9 Niederlagen. In der Bundesliga ist man sich 10 Mal begegnet. Die letzte Begegnung datiert allerdings aus der Saison 96-97. Da gab es ein nicht so schönes Ergebnis aus braun-weißer Sicht mit einem 6:0 für den VfL. Die Torschützen damals waren Donkov, Peschel, Gülünoglu, Bosch und Pfennig mit einem Eigentor. Das war sicherlich beides, also vor unserer beider Zeit. Und da springen wir mal in die etwas aktuellere Gegenwart sozusagen, in den Januar 2021. Ein 3:2 aus Sicht des VfL am Millerntor. Damals 1:0 durch Burgstaller, 1:1 durch Zoller, lustige Querverbindung, der ist ja jetzt bei uns gelandet. Das 2:1 durch Giré, dann wieder Ausgleich durch Zoller und Zulsch hat dann noch das 3:2 für den VfL gemacht. Warst du damals auch am Millerntor oder hast du noch Erinnerungen an diese Zeit?
Nee, ich war bei dem Spiel tatsächlich nicht da. Ich habe im Voraus auch drüber nachgedacht. Ich meine, es war ja noch die Corona-Teilzulassungszeit. Und wenn ich mich recht erinnere, müsste das Spiel auch unter der Woche gewesen sein. Genau, es war ein Donnerstag. Nein, ich war nicht da. Wir haben es im Fernsehen geguckt. Das war ja auch unser Aufstiegsjahr. Aber ich war persönlich nicht da. Aber ich habe es noch auf dem Schirm. Und kann mich auch noch an das Tor von Jules erinnern unter Umständen.
Das kann natürlich gut sein. Das hatte ich jetzt schon wieder verdrängt, dass das natürlich sein kann, dass das vor wenig bis gar keinen Menschen stattfand. Aber gut. Dann erzähl uns doch mal mit, was haben wir denn aus deiner Sicht seitdem so verpasst beim VfL?
Ja, also ich denke, sondern ganz klar, der größte Punkt in Bochum ist der Aufstieg gewesen 2021. Im Zuge dessen hatten wir direkt in der ersten Saison 2 unvergessliche Spiele. Also die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Das war zum einen der 4:2 Heimsieg gegen den FC Bayern im Februar. Auch unter Teilzulassung, das habe ich noch gut auf dem Schirm. Das war auch bei uns intern in den Kreisen riesige Diskussionen, auch fast Streiterei. Wer kriegt die Karten? Wir machen was, wir teilen was auf, weil man musste das ja immer so ein bisschen begrenzen. Und ich war dann mit einem Kumpel, mit dem Stefan, da. Und das war das erste Heimspiel gegen die Bayern eben in Bundesliga-Atmosphäre seit über 10 Jahren. Ich war wahnsinnig aufgeregt. Ging auch sicherlich das eine oder andere Fieger an dem Tag rein. Und dann ist es einfach sensationell gelaufen. Wir haben 4-1 sogar zur Halbzeit geführt. Also es war wie ein Film. Es sind Traumtore gefallen. Unser Rechtsverteidiger Gamboa hat eine Granate in den Knick geschweißt mit einer unfassbaren Parabel. Gerrit Holtmann hat einen Schlemzer ins lange Eck reingehauen. Also an dem Tag hat irgendwie alles gepasst. Das war für mich auf jeden Fall einer der ganz großen Aspekte. Zum Ende der Saison haben wir dann auch noch ausgerechnet bei Borussia Dortmund auswärts mit einem 3-4 den Klassenerhalt klar gemacht. Damals noch unter Regie von Thomas Reis. Auch unvergesslich. Also der Block war rappelvoll, die 8000 waren da. Auch das ist genauso wie Bayern ein so ein Spiel gewesen, von dem ich einfach auch die Kulisse erstmal noch aufsaugen wollte. Und das ist auch bis heute geblieben, dass das dann eben durch solche Ergebnisse abgerundet wurde, ist der absolute Wahnsinn. Und ich denke, das sind die Spiele, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen und auch irgendwann mal meinen Nachkömmlingen noch von erzählen. Das waren auf jeden Fall zwei ganz große Dinge, die bei uns im ersten Aufstiegsjahr gelaufen sind. Eine Zahl oder zwei Zahlen oder Statistiken, die ich jetzt relativ beeindruckend fand, die sind noch relativ jung, die sind aus der vergangenen Saison. Und zwar ist es so, dass wir VfLer in den 8 Top-Statistiken der Bundesliga tatsächlich zweimal Spitzenreiter sind. Und zwar sind das jeweils gewonnene Zweikämpfe. Also einmal im Kollektiv, da hat der VfL 3615 Zweikämpfe gewonnen. Das ist Liga-Bestwert. Muss sich dann hinterher auch selber nochmal schmunzeln, nachdem ich das gesehen hatte. Da kann man sich natürlich einerseits drüber freuen. Auf der anderen Seite wird das sicherlich auch daher kommen, dass man einfach wahnsinnig viel verteidigen muss, weil man eventuell spielerisch nicht so überlegen ist oder war. Aber immerhin hat es ja dann gereicht am Ende. Und was im Zuge dessen meiner Meinung nach noch sehr raussticht, ist die Individualzahl der Zweikämpfe, weil unser Bernardo, unser Innenverteidiger, Linksverteidiger mit 504 gewonnenen, auch ebenfalls als Einzelspieler den Liga-Bestwert hält. Und das ist für mich ein ganz großes Ding. Also ich schätze diesen Typen unheimlich. Der hat uns echt den Arsch gerettet. Oftmals ist ein wahnsinnig agiler und zweikampfstarker Linksverteidiger, der echt viel von der Grasnarbe schon geklärt und weggehauen hat, auch im Innenverteidigungsbereich. Ich glaube, wir zittern in Bochum alle gerade ein bisschen, weil die Abgangsgerüchte leider Gottes natürlich auch laut werden. Der Kerl ist noch relativ jung, der steht gut im Saft. Machen wir uns nichts vor, wahrscheinlich könnte der auch mehr. Und angeblich ist Borussia Mönchengladbach dran, die ja Kevin Stöger schon geholt haben. Da hoffe ich oder hoffen wir natürlich alle, dass der noch bleibt. Und ein dritter Aspekt, den ich noch als erwähnenswert aus den letzten 3 Jahren finde, ist, dass wir 1,5 Jahre mit einem Trainer gearbeitet haben, mit Thomas Letsch. Der war ziemlich lange an Bord, also der hat 58 Spiele gemacht. Ist, finde ich, im heutigen schnelllebigen Trainerkarussell eine recht schon stabile Zeit. Gerade auch, wenn du irgendwie ein kleiner Verein bist, der existenzielle Partien oder Sorgen hat. Er hat uns 2 Klassenerhalte reingeholt, das finde ich wahnsinnig sensationell. Und hat eine super Arbeit geleistet. Insgesamt ist es ein Schnitt von nur 1,09 Punkten, aber es hat eben 2-mal zum Klassenerhalt gereicht. Ne? Und ich und wir sind dem Thomas Letsch wahnsinnig dankbar. Der hat eine super Arbeit geleistet, der ist immer bescheiden und auf dem Boden geblieben. Ich habe den sehr geschätzt dafür. Ja, sein Abgang war da ein bisschen traurig. Musste eventuell so sein, damit man dann doch noch irgendwie die Klasse hält. Aber klar, hätte alles schöner enden können, aber dennoch bin ich ihm da sehr, sehr dankbar für das, was er mit uns in den 1,5 Jahren erarbeitet hat.
Okay, das waren echt einige Eindrücke. Also ich glaube, vor allem, also wenn ich mal vorne anfange, das Spiel damals gegen Bayern, das haben echt wahrscheinlich auch viele mitbekommen, die es nicht mit dem VfL halten und haben sich da verwundert die Augen gerieben. Und also ist ja immer so, wenn sind so die vermeintlich kleineren Vereine dann gegen die Großen irgendwie so ein bisschen auftrumpfen, das kriegt man dann irgendwie auch trotzdem mit und ist dann irgendwie auch, hat dann Sympathien für den Underdog. Also das ist ja auch eine Perspektive, die wir sehr gut kennen und jetzt auch in der ersten Liga wieder sehr oft einnehmen werden. Genau, Statistiken fand ich auch ganz spannend. Ist sicherlich was man jetzt auch nicht so mitbekommen hätte, wenn man da jetzt nicht so den Fokus drauf legt, wie du es getan hast. Du hast in deiner Vorstellung schon das als Charakterfrage genannt, wenn man Fan des VfL ist, obwohl man ja einen Steinwurf entfernt auch die anderen Vereine hat. Von daher, beschreib doch mal ein bisschen, wie ist es oder welchen Stellenwert hat der VfL in der Stadt Bochum? Wie sieht es in der Fanszene aus? Und was würdest du uns noch mitgeben zu Bochum selbst? Was kann man sich noch neben dem Ruhrstadion angucken?
Also ich finde, der VfL, der hat bei uns hier innerhalb der Stadt und der Region einen hohen Stellenwert. Wie du gerade eben sagtest, also ich bin der Meinung, dass diese Strahlkraft nicht immer so über den Tellerrand sichtbar ist. Ne? Also gerade, wie gesagt, weil Borussia Dortmund die B40 runter ist, Schalke ist um die Ecke, das sind ebenfalls Vereine bei aller Rivalität mit großer Strahlkraft und Attraktion. Die ziehen einige Leute in ihren Bann. Deswegen ist der VfL für mich auch so wie ich sagte, eben auch so ein bisschen charakterlich ein Teil. Ne? Wir sind so ein bisschen die graue Maus, wird man oft benannt, der kleinere zwischendrin. Und wenn man sich dann dafür entscheidet, ja, nicht nach Dortmund zu gehen, weil man Champions League sehen möchte, oder nicht nach Gelsenkirchen zu gehen, weil man gerne irgendwie 60.000 im Stadion hat, sondern doch sagt, komm, ich gehe nach Bochum, ist halt irgendwie eine Sache, die auch ein bisschen Charakter zeigt. Und ich finde, das schweißt die Leute hier sehr zusammen. Das merkt man innerhalb der Stadt, das merkst du in Dialogen, die du untereinander führst, sei es auf der Arbeit, in der Nachbarschaft oder beim Einkaufen, man kommt ins Gespräch, wenn jemand Fansachen trägt. Ich weiß nicht, wenn ich hier um die Ecke beim Rewe einkaufen gehe, sehe ich öfter mal den Lucia, Toto Lucia, unseren Captain, und der nimmt sich auch jedes Mal Zeit, um da irgendwie ein Foto mit einer Rentnerin aus dem Altenheim zu machen oder schreibt ein Autogramm für die Kids. Sowas finde ich einfach irgendwie schön. Das hat ganz viel Miteinander, und du merkst das auch einfach innerhalb der Stadt. Ne, wenn der VfL spielt oder wir fahren morgens mal zum Auswärtsspiel und gehen um 6 Uhr zum Bahnhof, dann triffst du Leute auf dem Weg zum Einkaufen, die sagen, na, geht's nach Bremen oder irgendwas. Und es schafft einfach ein wahnsinniges Miteinander. Ne? Und ich finde, dass das hier in Bochum recht groß gelebt wird, auch jetzt zunehmend. Ne? Man merkt daran, dass das Stadion nicht nur relativ, dass es regelmäßig ausverkauft ist, dass du im Bermuda-Dreieck viele Leute triffst, die Fußball gucken gehen, Leute, die Trikots tragen und so weiter und so fort. Es gibt dieses lokale Zusammenarbeitsding auch im Marketingbereich mit der Fiege-Brauerei, das ist auch mal was Schönes. Ne? Da sieht man viele Plakate, es gibt Gemeinschaftsschals. Deswegen finde ich, hat der VfL hier in Bochum durchaus einen hohen Stellenwert, ne? Der vielleicht nicht auf den ersten Blick so sichtbar ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel als Gast außerhalb eines Heimspieltags hier wert, aber so ein bisschen zumindest unter der Oberfläche der größeren, womit ich uns jetzt nicht klein machen will, ist das auf jeden Fall brodelnd und laut. Ne? Ich finde, die Fangemeinschaft ist unheimlich groß geworden und gewachsen bei uns in Bochum. Die Szene besteht ja durch die Ultras Bochum 1999, das ist so im Wesentlichen der Kern. Die sind seit 99 aktiv dabei. Es gab vor einigen Jahren mal eine Abspaltung, würde ich sagen, da hat sich eine Gruppe erst so ein bisschen rausgenommen. Die sind dann nach längerer Abstinenz wieder zurückgekommen unter dem Namen MLPT, Melting Pot. Da war es so ein bisschen so, dass UB und MLPT jeder ihr eigenes Ding gemacht haben, aber schon am Spieltag auch zusammen präsent waren. MLPT hat sich dann auch irgendwann zurückgezogen. Mittlerweile gibt es wieder eine zweite Gruppe, die sich mit dem Banner oder dem Kürzel RSK zeigt, für Ruhrstadt-Kollektiv. Das heißt, unsere Szene besteht im Wesentlichen aktuell aus zwei Gruppierungen, die in der Ostkurve unten in der Mitte stehen, links und rechts vom Block trennenden Zaun. Und die Jungs und Mädels sind halt eben nach wie vor federführend und maßgeblich für Choreografien, ne, fürs Stimmung einheizen, die Kapos unten auf dem Zaun. Da merkst du das natürlich, das ist, die geben den Takt an, vor allem auch bei Auswärtsspielen macht sich das präsent. Man sieht sie, ne, auch durch die ganzen Pyro-Aktionen, die auch immer wieder für Diskussionsstoff sorgen. Da kann jeder seine Ansichten zu haben. Und es ist einfach der Kern, der so 100% hinterm Verein steht, der immer dabei ist, ne. Aber auch im Allgemeinen, finde ich, ist die Fanszene eben sehr gewachsen und zusammengerückt. So, das merkst du auch bei Heimspielen, dass auch aus Block A, das ist ein Sitzplatz neben der Ostkurve, dass von da auch mal Stimmung rüberschwappt und irgendwie wächst es. Und ich finde, dass da einiges auf sehr gutem Wege ist, auch sicherlich schon immer war, aber ich glaube, dass da auch gerade jetzt im Laufe der letzten Jahre noch mal einiges gewachsen ist.
Ich wollte gerade sagen, du hast uns ja ins Stadion quasi schon mitgenommen. Ich hatte mal vorweg so ein paar historische Daten so ein bisschen rausgesucht, um das vielleicht noch so kurz einzuordnen. Also man hatte erst gar kein Stadion, sondern einen Sportplatz. 1911 wurde der eingeweiht. Das Stadion kam dann erst 10 Jahre später, 1921, als historisches Datum, dachte ich, ganz, ganz interessant, vielleicht im Oktober 72, diese Flutlichtmasten, für die man das Stadion sicher ja auch kennt. So. Also ich war auch schon öfters bei euch in Bochum, und gerade wenn es irgendwie Flutlichtspiele waren, das war immer irgendwie was Besonderes. So hat man auch nicht in jedem Stadion. Zwischendurch passten sogar 30.000 rein. Mittlerweile hat man es irgendwie wegen Umbauten und auch wegen Sicherheitszonen und Plätzen mit Sichtbehinderung und so, ist man jetzt bei 26.000, die sich passt, also nicht ganz genau, bei 11.600 davon sind Stehplätze, also wirklich auch ein großer, großer Anteil im Stadion. Also, und ich würde behaupten, von den ZuhörerInnen, die schon mal da waren, würden sicherlich einige sagen, dass es schon eins der schönsten Stadien in der Bundesliga ist, wenn man das gerade so mit so den Neubauten vergleicht, die uns ja auch in der kommenden Saison begegnen werden. Ja, du hast schon so die Aufteilung der Blöcke oder die Präsenz der einzelnen Gruppen angesprochen. Aber nun kommen wir ja als Gäste an. Was müssen wir denn wissen, deiner Meinung nach? Also wie kommen wir hin? Wo müssen wir uns da einfinden? Und du hast schon gesagt, Fiegebier wird es geben. Was kannst du uns doch sonst noch zum Stadionerlebnis in Tüdelchen Ruhrstadion sagen, aus Gästesicht?
Ja, also bezüglich der Anreise, denke ich, gibt es die klassischen Möglichkeiten, entweder mit den Öffis, mit der Bahn oder eben per Auto und Bus. Ich glaube, eigentlich ist beides sehr praktikabel bei uns. Wenn ihr mit dem Auto oder mit dem Bus kommt, könnt ihr die A40 reinfahren. Das ist eigentlich so die größte Autobahn-Herzblutlinie hier bei uns im Ruhrgebiet. Und da gibt es auch eine Abfahrt, die ist, weiß ich nicht, 300 oder 500 Meter Luftlinie vom Gästeparkplatz entfernt. Ich denke, dass man da relativ gut reinkommt. Ich komme selber am Spieltag von da nicht, aber es ist recht nah und infrastrukturell auch gut angebunden am Gästeparkplatz, auf den sich dann Busse und Autos stellen können. Ansonsten kann man natürlich auch einfach gucken, dass man irgendwie in die Stadt reinfährt und da nach Parkplätzen schaut. Da gibt es unter Umständen auch ums Stadion herum Möglichkeiten. Ich glaube trotzdem, dass die schönste und natürlich auch entspannteste Möglichkeit eine Anreise per Zug ist, was auch gerade aus Hamburg, denke ich, aufgrund der Distanz noch relativ gut machbar ist. Eine Sache, die daran auch besonders positiv, finde ich, ist die Strecke, die man vom Hauptbahnhof zum Stadion hochgehen kann. Also man geht dann bei uns in den Ring um die Stadt rum und läuft dann die Kastrupper Straße hoch. Das ist ja die Straße, an der das Stadion steht. Und die bietet eben wunderbar die Möglichkeit, einfach einen schönen Fußweg durch Bochum noch zu machen. Das ist bei den Fanszenen auch relativ beliebt, weil man einfach noch einen guten Marsch machen kann. Man kann sich sammeln, man kann gemeinsam mit dem Banner hochkommen, man kann singen. Man geht quasi mittendurch und dann schlängelt sich eben die Straße hoch durch normale Bauten, durch ein paar Kneipen. Dann kommt auf der rechten Seite der große Kirmesplatz und dann bist du eigentlich auf einmal auch schon da. Das heißt, das ist, glaube ich, eine ganz coole Möglichkeit, auch einfach dahin zu kommen. Genau. Zum Thema Viehgebiet, du hast es gerade angesprochen. Das ist, denke ich, eine der Sachen, die, finde ich, hervorhebenswert positiv ist, dass bei uns noch lokales Bier ausgeschenkt wird. Ist natürlich immer ein schöner Beigeschmack, wortwörtlich. Klar, preislich kann man immer sagen, ich glaube, wir sind jetzt bei 5,20 Euro. Da bist du vermutlich sogar noch im Schnitt mit, ist natürlich viel. Aber ich finde, und sicherlich ja für die Gäste auch, wenn man schon mal da ist, dann macht es auch irgendwie den Reiz aus, auch ein bisschen was Lokales zu trinken und zu probieren. Ne? Ein gezapftes Fiege, schön kalt, ist, denke ich, einfach ein super Begleiter zum Spiel.
Ding Dong, Werbung. In den Stadien der Bundesliga gibt es die unterschiedlichsten Biere. So auch bei unserem Partner, der Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ob Lager, Pale Ale, Stout, Porter oder Helles, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das mit oder ohne Alkohol. Schaut doch einfach mal auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise, vorbei und macht euch selbst ein Bild. Kervida und das Team des VDS-NDS wünschen euch eine tolle Saison. Und denkt bitte daran, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Wenn man noch essen möchte, besonders charakteristisch ist die Dönninghaus-Currywurst. Das ist hier auch eine ortsansässige Fleischerei. Die verkaufen ihre Wurst und ihre Soße dazu. Genau, das sind so Faktoren, die können das oder den Besuch im Ruhrstadion auf jeden Fall nochmal abrunden.
Okay, also schon so ein bisschen Klassiker, Wurst und Bier.
Ja, würde ich schon sagen, tatsächlich. Also es ist für die Vegetarier, also ich esse gar nicht so viel Fleisch. Ich muss auch sagen, ich esse seltene Wurst. Es gibt halt auch verschiedene Sachen. Ne? Du kriegst Brezel, Baguette, Laugenstange und so ein Zeug. Ich glaube, möchte jetzt aber auch nichts Falsches sagen, dass unser vegetarisches Angebot aber eher relativ knapp ist. Ne? Also vielleicht mit einer eher basisorientierten Erwartung anreisen. Ich glaube, dann wird auch alles erfüllt, was man sich wünscht.
Okay, dann vielleicht einfach auf dem Weg zum Stadion sich noch irgendwie versorgen, wenn man dann sich da nicht drauf verlassen will. Dann können wir das Thema Stadion ja vielleicht erstmal schon mal abhaken und ein bisschen vorausblicken. Du hast mir, wie alle anderen Gäste auch, ein paar Baustellen mitgebracht, die du für den VfL siehst. Was muss denn da angegangen werden, deiner Meinung nach?
Ja, die erste Baustelle ist tatsächlich doch nochmal das Stadion. Dann können wir fast bei dem Thema bleiben. Es ist so, dass im letzten Sommer 23 oder Frühjahr Sommer 23 kam so, ja, in Fankreis-internen Gesprächen die Gerüchte oder Ankündigungen auf, dass das Stadion eine große Renovierung braucht. Modernisierung, Sanierung, irgendwas dazwischen. Und es wurde natürlich auch im Rahmen der Spieltage oder auch so sehr viel spekuliert. Man hat viel untereinander gequatscht und es kamen Befürchtungen auf, was muss denn da passieren? Muss man neu bauen? Muss das Stadion abgerissen werden? Wird was versetzt? Wird was erweitert? Wird was gekürzt? Muss das Ruhrstadion eventuell den alttraditionellen Standort Kastrupper Straße komplett verlassen? Also da kam ganz viel Sorge und Befürchtung auf. Das hat sich aber insofern erstmal runterreguliert, dass jetzt von Vereinsseite offiziell im April diesen Jahres ein Modernisierungsplan vorgestellt wurde, der besagt, dass das Stadion erstmal dastehen bleibt, wo es ist. Das ist mir persönlich und ich glaube auch den meisten unheimlich wichtig, weil wenn man zum VfL will, dann möchte man zur Kastrupper Straße. Ne? Das ist unser altehrwürdiger Präsi, der Ottokar Wüst, ist auch schon seit 2011 gestorben. Der hat das Zitat mal rausgehauen, der VfL kommt von der Kastrupper Straße und da soll er auch bleiben. Und das sehe ich eben ganz genauso. Das heißt, da ist aus meiner Sicht auf jeden Fall schon mal eine Sorge erstmal geschwunden. Dennoch muss eben einiges gemacht werden. Also es ist so, dass einige Sachen ausgebaut und saniert werden müssen. Ich meine, dass die Betonpfeiler, die auch für unser Stadion relativ charakteristisch sind, die es von außen quasi so umschlingend tragen, dass die zumindest auch sanierungsfällig sind. Es sollen neue Plätze hinzukommen, auch natürlich, um irgendwie mehr Kapital reinzuholen, was ja leider unzwangsläufig auch immer dazugehört. 1500 Plätze mehr sollen geschaffen werden. Dann wäre man quasi bei ein Fassungsvermögen von 27,5 statt bisher 26. Es soll ein Vorplatz gebaut werden als Treffpunkt. Denke ich eigentlich eine ganz nette Idee, dass man quasi so eine große Fläche hat, an der man sich eben kollektiv vor und nach den Spielen zusammen begegnen kann, weil das teilt sich bisher dann eben doch schon so ein bisschen auf. Ne, auf dem Kirmesplatz, von dem ich gerade sprach, das ist diese große Fläche an der Kreuzung vom Stadion oder ganz klassisch an der Tanke, sagt man bei uns auch, wo man dann nochmal ein Dosenbierchen trinken kann und quatschen. Oder die Ritterburg ist auch ein großer Biergarten nebenan. Also das soll, glaube ich, so ein bisschen auch im vereinsschaffenden Rahmen gebündelt werden. Ist eigentlich ganz nett, bin ich mal gespannt, was kommt. Und ansonsten, ja, die Technik soll verbessert werden, ne? Toiletten müssen saniert werden und so. Und da planen sie anscheinend zweistellig Millionen anzupacken und das mal ein bisschen in Gang zu bringen. Ich weiß nicht, wie lange das dauern soll, aber das wird auf jeden Fall einer der großen Baustellenaspekte nächstes Jahr in dem Bereich. Ich sehe darüber hinaus noch zwei ganz große, teaminterne und auch kadermäßige Punkte. Ein großer Punkt ist, dass wir eine neue Nummer 1 im Kasten brauchen werden. Also es gibt, wenn ich richtig auf Stand bin, bisher immer noch keine offizielle Meldung, dass Manuel Riemann nicht mehr da ist. Aber ich weiß nicht, ich denke, viele haben es ja mitbekommen, das ist zum Ende der Saison relativ schwierig gelaufen. Er war jetzt gegen Fortuna Düsseldorf nicht mehr im Tor bei den beiden Relegationsspielen, weil er quasi aus dem Kader geschmissen wurde. Und dem voraus gingen relativ viele, man weiß es nach außen nicht so ganz, ne? Es gibt natürlich immer Gerüchteküchen, aber anscheinend wurde sich im Team sehr viel gestritten, er hat ziemlich auf den Putz gehauen, seiner Meinung klar einen Platz gemacht und das hat anscheinend nicht mehr so ins Teamgefüge gepasst, weswegen man ihn dann abgeschasst hat. Das kann man auch sehr kontrovers betrachten. Ne? Das ist einerseits sicherlich gut, wenn es den Teamrahmen irgendwie gesprengt und gefährdet hat, das will natürlich keiner. Aber auf der anderen Seite finde ich, auch wenn er ein Querulant ist, oder war, also er ist oft negativ aufgefallen, sei es durch extremes Anmeckern von Mitspielern oder aber auch dadurch, dass er einfach viele Schnitzer drin hatte. Ne? Also oft hat er sich, finde ich, spielerisch sehr viel rausgenommen, was er eventuell gar nicht so konnte. Aber auf der anderen Seite verdanken wir dem Kerl wahnsinnig viel. Ne? Also der hat uns maßgeblich mit in Liga 1 gehalten und auch erstmal dahin gebracht, sei es durch starke Taten auf der Linie, da ist der unfassbar stark. Der hat eine Zeit gehabt, da hat er 11 Meter geschnappt am laufenden Band. Seine Abstöße, sein Spielverständnis haben eine super Spieleröffnung geboten mit langen Bällen. Also das wird schwierig, das zu ersetzen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie man das macht. Bisher wurde Patrick Drewes zurückgeholt. Der war schon mal bei uns. Der kommt jetzt vom KSC. Ob er dann die Nummer 1 sein wird, ich weiß es nicht. Also das ist für mich auf jeden Fall ein Punkt. Da muss man, das ist eine Baustelle. Da muss eben dran gefeilt und gebastelt werden, dass man da irgendwie einen super neuen Mann im Kasten kriegt, der irgendwie auch mitschwimmt. Und das ist die nächste Baustelle, ist sogar wieder ein personeller Punkt. Und zwar geht es da um unseren Captain Toto Lucia. Ne, der ist jetzt 38, der hat die letzten Jahre am Fließband abgespult. Der ist Kilometer gelaufen ohne Ende, der hat Verständnis, der ist ein Kapitän auf mentaler Ebene, auf spielerischer Ebene, der hat die Jungs zusammengehalten. Nur zum Ende der Saison war auch schon merkbar, dass, denke ich, auch bei ihm einfach ein bisschen Flaute kommt, auch aufgrund des Alters. Und ich weiß nicht, beziehungsweise ich glaube, dass der auch in der kommenden Saison stückweise abgelöst wird. Das heißt, man braucht einen neuen Sechser, den wir aber vermutlich auch schon haben, den wir unter anderem den Sissoko ablösefrei aus Frankreich geholt, der ist 26 Jahre. Das heißt, da ist sicherlich viel Raum. Aber der Toto ist eben als Captain und Spielmacher schon eine essentielle Figur. Gerade auch eine Identifikationsfigur für den VfL, der wird gerne gezeigt, man kann sich total als Fan mit ihm identifizieren, weil der lange hier war und ist und gerne hier war und ist. Und ich denke, also die Kombi daraus, aus Riemanns vermutlichem Abgang und eventuell auch dem Rückgang der Präsenz von Toto Lucia, wird man einiges neu schaffen und organisieren müssen. Ne? Also auch, wie gesagt, individuell im Kader, aber auch in der Mannschaftshierarchie, weil das waren beides schon Alpha-Tiere auf ihre Art. Die wachsen ja auch nicht mal eben aus dem Boden. Das heißt, das sind, denke ich, Sachen, die kommende Saison auf uns zukommen. bei dem man gespannt sein darf, ob und wie es klappt und wer diejenigen sein werden, die das dann einfach auf neu tragen werden.
Okay, ich nehme auf jeden Fall positiv mit, dass ja alles getan wird, um das Stadion an dem Platz zu halten, wo es gerade ist. Und dass innerhalb des Teams quasi so ein Generationenwechsel gerade schon stattfindet sozusagen. Also mit Altgedienten sozusagen, für die aber vielleicht auch einfach dann so, ich meine, das mit Riemann haben sie sicherlich einige mitbekommen, dass da einfach vielleicht auch irgendwann jetzt mal die Zeit gekommen ist, bei allem, was er schon für den VfL getan hat, da vielleicht jetzt mal Platz zu machen und die jüngere Generation ranzulassen sozusagen.
Genau.
Gut. Dann könnten wir eigentlich schon zur Abschlussfrage kommen, die sich ja auch ein bisschen mit der kommenden Saison beschäftigt. Was muss denn der VfL deiner Meinung nach in den Reisekoffer durch die Bundesliga packen, damit das erfolgreich wird und man auch weiter Bundesliga an der Kastropper Straße spielt?
Ja, habe ich lange drüber nachgedacht. Ich bin der Meinung, der VfL und wir alle, die mit dabei sind, brauchen im Koffer vor allem Resilienz. Ganz stumpf. Also ne, einfach Resilienz. In Form des Charakterzugs, dass man psychisch widerstandsfähig ist, dass man da Kraft aufbringen kann, dass man schwierige Situationen übersteht, meistert und da auch irgendwie Positives draus zieht. Also das ist und bleibt für mich beim VfL das Wichtigste. Also ich spreche da natürlich auch aus Fanebene, aber ich denke auch die Mannschaft braucht es, auch der Vorstand braucht es, auch die Sportdirektoren brauchen es, weil ja wir sind und bleiben der VfL Bochum. Irgendwo ein kleiner Verein, der immer kämpfen muss. So, ne? Wir haben jetzt in den letzten beiden Jahren mit Bravour hätte ich jetzt fast gesagt, wobei jetzt lassen wir die Relegation mal außen vor, außer dass sie noch so spektakulär geendet ist, haben wir es auch zweimal gerade so geschafft. Das geht schlichtweg an die Nerven. Ne? Das wird den Spielern an die Nerven gehen, das wird dem ganzen Verein an die Nerven gehen, das geht uns Fans total an die Nerven, das merkt man. Auf der anderen Seite ist es auch, finde ich, das, was den VfL ausmacht. Also ich finde, dass es einfach schön ist, in diesem kleinen Gewässer irgendwie zu schwimmen. Also ich nenne es jetzt immer klein, ich will uns gar nicht kleiner machen, als wir sind, aber dass man eben diesen Charakter des Herausfordernden behält. Also für mich persönlich wäre es, glaube ich, überhaupt keine Herzensangelegenheit mehr, wenn ich losgehen würde und wüsste oder fest davon ausgehe, ja, du gewinnst heute. Also für mich macht es viel mehr auch die Sache aus, mit den Leuten loszuziehen, zu spekulieren, sich selber nochmal präsent zu halten. Man weiß eigentlich überhaupt nicht, was heute passiert. Ne? Aber egal, wie es endet, man macht es gern. So. Und dafür brauchst du ja eine gewisse Art von Resilienz, weil wenn dich die ganze Scheiße knicken würde, ich glaube, dann wären wir alle schon nicht mehr da. Ne? Dafür waren die letzten Jahre dann auch einfach, vor allem auch nach dem Abstieg 2010, echt heftig. Da ging es ja auch fast in Liga 3 runter und es gab wirklich triste Sonntage gegen, weiß ich nicht wen, Wiesbaden, an dem man 0-3 zur Halbzeit hinten lag vor 7.000 Zuschauern. Dass man da jetzt nochmal rausgekommen ist, ist, glaube ich, ein riesiger Ansporn, nochmal hinzugehen und sich nochmal bewusst zu sein, dass solche Kurven, die wir hier durchleben, auch einfach ganz vieles am Leben halten. Ne? Und ich, für mich ist das ein Punkt, der macht es einfach lebendig. Und wir sind da eigentlich jetzt in Liga 1 auf einer wahnsinnig schönen Reise. Jetzt im vierten Jahr, wir gehen jetzt ins vierte Jahr Erstklassigkeit, das hätte ich vor 6 Jahren nie im Leben gedacht, nie im Leben. Ne? Und ich glaube, dass diese Resilienz für jede Bochumerin und jeden Bochumer einfach unfassbar wichtig ist, sei es jetzt ein Akteur, der direkt beteiligt ist oder jemand, der einfach nur auf dem Rang sitzt und singt und mitfährt, dran zu bleiben. Ne? Weil ich glaube, das ist die Sache, die wir auch im kommenden Jahr auf jeder Ebene brauchen werden, um weiter dranbleiben zu können, um es weiter zu wollen, um aber auch mit all dem umgehen zu können, was da an Rückschlägen kommen wird. Und das wird einiges sein, dann machen wir uns mal nichts vor. Ne? Deswegen glaube ich, dass unser Koffer ganz prall schlichtweg mit Resilienz gefüllt sein muss.
Sehr schönes Plädoyer auf jeden Fall. Und ich habe auf jeden Fall Parallelen zu uns gesehen. Ich meine, wer es länger mit dem FC St. Pauli hält, ist jetzt auch nicht gerade erfolgsverwöhnt gewesen in den letzten Jahren. So jetzt zuletzt mit dem Aufstieg natürlich ein Highlight für viele. Aber ich glaube, wir werden uns dran gewöhnen müssen. Ich hatte es ja eben anderen Bereichen unseres oder an Segmenten unseres Gesprächs schon gesagt, dass auch wir daran uns dann gewöhnen müssen, wieder der Underdog zu sein sozusagen, was ja auch eigentlich wieder ganz schön ist, dass man da einfach dann mit dem Anspruch oder mit der Idee hinfährt, die Großen so ein bisschen zu ärgern und mal gucken, was am Ende hängen bleibt. Es wird ja noch eine ganze Weile dauern, bis wir uns über den Weg laufen. Beide Spiele sind erst 2025, weil ja die Hinrunde erst im Januar beendet wird sozusagen und dann erst die Rückrunde startet. Und dann könnt ihr vielleicht einen Sonderzug am 34. Spieltag nach Hamburg machen. Mal gucken, ob dann für beide schon der Klassenerhalt sicher ist oder ob es da noch um was geht. Ich würd mir wünschen, dass dem nicht so ist, sondern dass ihr es in das vierte Jahr auch geschafft habt und wir vielleicht noch ein Jahr mehr bekommen oder auch zwei oder drei oder vier. Mal schauen. Gut, Lennart, ich danke dir für die Zeit heute Mittag und wünsche dir erstmal noch eine schöne Sommerpause und dann schauen wir mal, was das in der ersten Liga so wird mit unseren beiden Vereinen. Danke.
Ja, Yannick, vielen Dank. Ich danke dir für die Einladung, war ein schönes Gespräch und auf eine erfolgreiche und faire Saison.
Das wünsche ich auch. Mach's gut, ciao.
Mach's gut, ciao.
Und so endet diese Episode von Millanton Meets Bundesliga. Alle weiteren Folgen findet ihr bei uns im Blog auf millanton.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Jeden Tag um 19.10 Uhr erscheint ein Gespräch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine tolle Saison. Forza St. Pauli!